Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhören wollt. Ich habe vor circa einem halben Jahr den Kurs Christologie und Soteriologie besucht und dabei eine ziemlich emotionale Erkenntnis gehabt, die mich so ganz tief getroffen hat. Theoretisch war mir klar, dass nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Das wird einem erzählt, das weiß man. Aber innerhalb dieses Unterrichts wurde mir klar, wie viele von meinen liebsten Menschen ich nicht im Himmel wiedersehen werde. Meine engsten Freunde glauben nicht. Der Großteil meiner Familie glaubt nicht. Und das hat mich echt getroffen. Wirklich, wirklich tief getroffen. Das war der zweite Block und ich habe im Unterricht schon bitterlich geweint und war echt mitgenommen. Jetzt bin ich aber niemand, ich glaube, die meisten können dem hier zustimmen, der so lange in Trauer und in tiefen, traurigen Gedanken verbleibt. Ich bin dann eher so dieses, okay, da haben wir ein Problem, ich brauche die Lösung, go for it. Habe ich gedacht. War für mich auch ganz klar so dieses, okay, dann muss ich die jetzt alle bekehren, dann glauben die und dann ist alles schick. Das war so mein Plan. Easy, oder? Oder auch nicht. Es tauchte nämlich, als ich mir überlegt habe, wie Bekehrung so funktioniert, tauchte eine andere Gedankenspirale in meinem Kopf auf. Wie mache ich das eigentlich? Wie überzeuge ich Menschen von Jesus, ohne zum Beispiel die Beziehung zu meinen besten Freunden zu verlieren? Die könnten ja auch sagen, wollen wir nichts mehr von hören, wir wollen dich nicht mehr sehen. Oder familiär gesehen, ich könnte die alle morgens verhaften, hier mit Herz zwingen und dann an Stühlen festketten, würde aber vermutlich eher das Gegenteil bewirken, als dass ich sie tatsächlich vom Glauben überzeugen kann. Ich bin kein Evangelist. Ich bin auch kein Missionar. Ich bin kein ultra berühmte Pastorin, gehypte Influencerin, die eine mega Reichweite hat. Ihr seid meine Reichweite. Sehr, sehr viel mehr als aus diesem Raum hinaus habe ich es bislang noch nicht geschafft. Zumindest nicht mit Predigten. Und dann habe ich viel gelesen, viel überlegt und bin auf folgenden Bibelabschnitt gestoßen. Und zwar, ihr könnt die Handys, Bibeln jetzt rausnehmen. 1. Petrus 2, 1 bis 6. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Habt ihr schon mal ein Haus gebaut? So ein richtiges Wohnhaus oder habt ihr das schon mal mitgebaut? Oder eine Gartenlaube? Oder im Zweifelsfalle? Eins aus Lego oder anderen Bausteinen. Ich habe in Jonas Zimmer ein bisschen rumgewirtschaftet und entschieden, dass ich heute euch ein bisschen was wieder Bilder mitbringe. Was braucht man, um ein Haus zu bauen? Als allererstes wäre da so ein Plan. Wie baue ich das? Wo stelle ich es hin? Was brauche ich alles dafür? Ich brauche jemanden, der das baut. und halt ganz viel Material. In so einem Haus wird wirklich viel Material verbaut. Eine Frage, sind wir uns alle einig, dass Gott derjenige mit dem Plan ist? Amen, oder? Dann bleiben die Fragen nach dem Wo, nach dem Wie und nach dem Womit. In Matthäus 7, 24 bis 28 können wir lesen, dass wir ein starkes, festes Fundament brauchen. Das ist grundsätzlich der Abschnitt, wo Jesus das Gleichnis vom weisen und vom törichten Bauherrn benutzt. In Vers 24 heißt es, ein jeder nun, der diese meine Wörter hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Dieser Fels, von dem da die Rede ist, ist Gott. Dieser Fels ist Jesus. Im Alten Testament wird Gott selbst tatsächlich 35 Mal mit Felsen verglichen und bezeichnet. Also als allererstes brauchen wir einen Felsen. Ich war tatsächlich ganz froh, dass ich genau so eine Platte gefunden habe. Und wenn wir jetzt bei diesem Bild von so einer Lego-Platte bleiben, dann ist hier unser Felsen und die Noppen hier oben drauf sind sein Wort. Sein Wort ist es, das uns hält. Sein Wort ist, das uns fest gründet. Genau. Jetzt haben wir das, worauf wir bauen, wo wir das hier hinstellen, ne? Und dann beginnt jeder Hausbau, nachdem wir ein Fundament haben, mit dem allerersten Stein. Mit dem Grundstein. Heute sieht man das ja öfter mal, ne? Grundsteinlegung, großfeierlich mit Bürgermeistern und keine Ahnung was, wenn irgendwelche öffentlichen Gebäude gebaut werden. Und dann liegen die so mittendrin, damit das gut aussieht, damit man sich da schön drumstellen kann. Das ist eher nur noch Symbolik. Früher aber hat man Ecksteine tatsächlich genommen, damit das Haus Stabilität hat. Damit man sich daran ausrichten kann, wie die Wände verlaufen werden. Und eben dieser Eckstein ist Jesus. Ich habe den mal so in ganz klein mitgebracht, einen kleinen Eckstein. Und die Bibel erzählt uns das tatsächlich auch. In Jesaja 28, 16. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. In Psalm 118, 22 bis 23 ist dann auch die Rede vom Eckstein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Unser Eckstein, also das dritte Puzzleteilchen bei unserem Hausbau. Jetzt ist Jesus nicht nur der Fels, auf den wir Gläubigen bauen können, er ist auch unser Eckstein. Fassen wir das, wo wir bauen und sowas zusammen und was wir dringend brauchen. Jesus ist unser fester Grund. Sein Wort unser Fundament und Jesus der Grundstein, der Eckstein für unser geistliches Haus. Wie baut man ein Haus? Insbesondere ein geistliches. So lasst auch ihr euch aufbauen als lebendige Steine. Es ist von ganz am Anfang, Vers 24, glaube ich dann. Was sagt uns dieser Satz? So lasst auch ihr euch aufbauen als lebendige Steine. Wir sollen uns aufbauen lassen. Das bedeutet, nicht ich bin das. Ich lasse mich aufbauen. Gott hat einen Plan. Der ist der, der dieses Haus errichten möchte. Gott und seinem Plan zu vertrauen, ist unser Job. Uns als sein Baumaterial verwenden zu lassen, gehorsam zu sein, die Stelle in diesem Haus einzunehmen, die er für uns erdacht hat. Das ist unser Job. Wir sollen uns auch aufbauen lassen. Auch. Das bedeutet, dass wir etwas tun, was schon mal jemand gemacht hat. Sonst bräuchte man das Wort auch nicht. Im Vers davor ist von Jesus als lebendiger Stein die Rede. Das bedeutet, dass auch wir lebendige Steine werden sollen. Auch wie Jesus. Es ihm gleich tun, ihm nachfolgen, sein Wort hören und danach handeln. Dann nämlich, wenn wir uns auch aufbauen lassen, dann kann Gott mit uns sein Haus bauen. Kommen wir zu der Frage, womit? Mit lebendigen Steinen, steht ziemlich eindeutig in dem Bibeltext. Josef Winkler aus der St. Maria Magdalena Gemeinde in Hörntrupp hat in einer seiner Predigten die Auslegung des verworfenen Ecksteins als Analogie für die Auferstehung Jesu benutzt. Also der Stein, der von den Menschen, den Bauherren, verworfen wurde, den sie als nicht brauchbar betitelt haben, der wurde von Gott zu was Bedeutsamen gemacht. Der wurde wieder benutzt. Gott benutzte diesen Stein zuerst. Jesus ist und war der erste lebendige Stein. Jetzt hat sich mir ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn überhaupt lebendig? Wann ist etwas lebendig? Wenn man danach Definitionen sucht, muss man sich entscheiden, ob ich was Physisches, also eine physikalische Definition möchte oder eine philosophische, gibt es unterschiedliche. Ich bin mal so ein bisschen bei Biologie hängen geblieben. Und zwar ist etwas dann lebendig oder überhaupt zu Lebendigkeit fähig, eine Organisation von Zellen zu Gewebe, Organen und Systemen. Unser ganzer Körper besteht aus einzelnen Zellen. Die haben sich zu einem System zusammengeworfen und daraus ist unser Körper geworden. Etwas Lebendiges braucht einen Energie- und einen Stoffwechsel. Und eine Reizbarkeit, jetzt nicht die, wenn wir ein bisschen schräg drauf sind, sondern wir brauchen die Reizbarkeit unseres Nervensystems, indem wir auf Reize reagieren können, die in Millisekundenschnelle durch unser Nervensystem rauscht, eine wahrgenommen wird und eine Antwort produziert. Dann ist es etwas lebendig, wenn es sich fortpflanzen kann. Unsere Zellen teilen sich und sind damit zur Fortpflanzung fähig. In diesen Zellen wird unsere DNA vererbt. Und dadurch sind wir insgesamt zu Wachstum und Entwicklung fähig. Soweit, so gut. Als ich diese Beschreibung gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen. Das bringe ich jetzt als Fun Fact rein. Es ist theologisch so nicht vielleicht ganz haltbar, aber ein System mit einem Stoffwechsel ist ein Körper, haben wir gerade festgestellt, oder? So, ich habe Stoffwechsel, ich bestehe aus Zellen, ich bin ein Körper. Bin ich ein Leib? Und ein System, das uns unter anderem durch Reflexe vor Gefahren schützt, ohne dass wir darauf ja bewusst reagieren, Also wenn man meine Hand nimmt und die auf den Grill legen will, werde ich alles dafür tun, die wegzuziehen. Das steuere ich nicht bewusst. Ich könnte vielleicht versuchen, gegen den Reflex meine Hand drauflegen zu lassen, dagegen zu wirken. Aber der Reflex ist, ich ziehe weg. Und kann so ein Nervensystem, was mich vor Gefahren schützt, was mich dazu bringt, dass ich richtig handle, Dinge richtig einschätze, könnte man das nicht auch als ein geistgeleitetes System benennen? Und Fortpflanzung, Weitergabe von DNA, also unsere christlichen Werte zum Beispiel, Entwicklung und Veränderung, Wachstum, könnte man das nicht tatsächlich auch als Bodybuilding bezeichnen? Mir ist quasi klar geworden, oder ich habe den Vergleich gezogen, dass die Definition von lebendig durchaus genau die letzten drei Predigten widerspiegeln könnte, wenn man es denn so sehen mag. Das so als kleiner Funfact nebenher. Zurück zum Thema. Wir sind lebendig. Und da Jesus der lebendige Stein ist, sind auch wir Stein und damit Gottes Baumaterial. Wie viele Steine braucht man, um ein Haus zu bauen? Ich habe die KI von Bing befragt. Und die hat gesagt, die Anzahl der Ziegelsteine für den Bau eines Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ist uns klar. Ein Ziegel, so der Standardziegel, ist 228 Millimeter lang, 108 Millimeter breit und 54 Millimeter hoch. Ich habe heute Morgen mal nachgemessen und festgestellt, Moment. Wenn ich meinen netten Beutel hier so zusammenquetsche, hat er tatsächlich ungefähr die Maße eines Ziegels. Für einen Quadratmeter Ziegel, also ein Quadratmeter Fassade, brauche ich 63 Stück. Mit so ein bisschen Anpassen, Verschleiß, geht mal einer kaputt, sollte ich mindestens mit 66 rechnen. Ich habe, Annika, wie viele Abendmahlsachen hast du gerade vorbereitet? 70. Ich habe hier ungefähr 60 verbaut. Das sind die Steine. Damit ich jetzt nicht jeden einzelnen hier während der Predigt aufeinander stecken muss, habe ich das schon mal zu Hause vorbereitet. Platz gelassen für unseren Eckstein. Und habe den Anfang unseres Hauses. Reicht das? Wenn ich 66 Steine für einen Quadratmeter brauche, wie viele Steine brauche ich für ein normales Haus? Und Gott schafft Wohnung für uns in seinem Reich. Wenn wir nur von den Gläubigen ausgehen, die es gibt, wie groß muss das Haus sein, in dem wir alle Wohnung finden? Allein wenn wir nur mal diese Gemeinde nehmen und uns, weiß ich nicht, wir stehen ja dann ganz oft vor seinem Thron und beten ihn an, vielleicht brauchen wir dann gar nicht so viel Platz. Selbst wenn jeder dann nur so einen Kubikmeter Platz kriegt, das ist echt viel. Wo kommt dieser Nachschub her? Wo kommen diese ganzen Steine her? Wir sind schon mal lebendige Steine. Aber wir brauchen mehr. Und damit schließe ich ein bisschen den Kreis zu meiner Anfangsfrage. Wie kann ich das machen? Wie kann ich andere einladen in das Haus Gottes? Wie kann ich es schaffen, dass aus diesen toten, weltlichen Steinen Wie kann ich die mit Leben anstecken, damit wir wachsen können, um gemeinsam mit ihnen Gottes Reich zu bauen? Eine Möglichkeit ist Evangelisation. Markus 16, 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin irgendwie keiner. Ich kann zwar gut reden, aber mich einfach auf den Marktkirchplatz zu stellen und da jedem, der es nicht hören will, das Evangelium zu predigen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Es würde mich mehr als nur ein bisschen Überwindung kosten. Aber es gibt Menschen, die diese Gabe haben. Es gibt Menschen, die das gut können, die das auf dem Herzen haben. Und es gibt Menschen zum Beispiel, die eine Begabung für Seelsorge haben. Wir haben, ich gucke da schon so ein bisschen in die Richtungen hier, da haben wir auch Menschen, die diese Begabung haben. Galater 6,2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das sind alles Aufträge, die wir durchaus von Jesus bekommen haben. Wofür habt ihr Gaben? Für Kinder? Für Jugendliche? Für den Lobpreis? Für den Dienst am Menschen? Nutzt diese Gaben. Lebt damit. Kommt da rein. Schaut, was ihr für Gaben habt und nutzt sie. Das Ganze, was damit möglich ist, das Ganze, wie heißt das? Danke, Potenzial. Danke. Das ganze Potenzial, was in euch steckt, nutzt es. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu seinem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Seid Zeugnis. Das ist das, wozu ich euch wirklich, wirklich ermutigen möchte. Ihr müsst keine Evangelisten sein. Ihr müsst nicht auf Missionen irgendwo hinfahren. Ihr müsst auch nicht jeden Sonntag im Lobpreis stehen und singen oder was auch immer. Das müsst ihr nicht. Seid lebendiges Zeugnis. Schämt euch nicht für euren Glauben. Lest in der Öffentlichkeit Bibel. Ich habe damit eine ganz spannende Erfahrung gemacht mittlerweile. Als ich mit Jonas im Krankenhaus war, vor anderthalb Wochen, zwei, wie auch immer, habe ich in meinem Zimmer Bibel gelesen. Die andere Mama hat das durchaus gesehen. Und irgendwann draußen haben wir gequatscht und wir haben uns dann so erzählt, was wir alle so machen, bla bla, wie man das so macht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt in der Kirche total aktiv. Ja, ich habe schon gesehen, du liest Bibel. Ja, mache ich. Kann ich ja nichts mit anfangen. Das ist ja okay, muss man ja auch nicht. Und später hat sie mir erzählt, dass sie eine ganz, ganz schwierige Geburt hatte. Das Kind ist wirklich sehr, sehr, sehr früh geboren. Stand so auf der Kippe, ob es überhaupt durchkommt oder nicht. Und sie sagte dann, boah, wir hatten so ein Glück, dass dieses Kind lebt. Und ich gucke sie an und sagte, naja, wir würden Wunder sagen. Da guckte sie mich an, überlegte, ist Glück Wunder? Ja, ist es, definitiv. Und so bin ich, weil ich war, bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen. Ich habe ihr das Gespräch nicht aufgedrängt. Sie kam dann selber mal wieder an. Sag mal, was ist denn der Unterschied dann eigentlich zwischen Jugendweihe und was gibt's da alles? Konfirmation und so, ne? Ja, ich habe es versucht zu erklären, weiß nicht, wie gut ich das geschafft habe, aber dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. Die Menschen in deinem Umfeld, egal ob auf Arbeit, im Studium, in der Freizeit, beim Sport, die erkennen den Unterschied, gerade wenn die dich vorher schon kannten, erkennen die den Unterschied zwischen deinem weltlichen Ich und dem Ich, das glaubt. Das ist Zeugnis. Bete für die Menschen in deiner Umgebung. bete dafür, dass sie Gott erfahren, dass sie Jesus erfahren, dass sie Begegnung mit dem Heiligen Geist bekommen. Betet dafür und hör niemals auf. Wir wissen nicht, wann Gott den Plan hat, diesen Menschen zu sich zu holen, also glaubenstechnisch. Das wissen wir nicht. Wer wären wir, zu bestimmen, wann das passieren muss? Lasst uns auf Gott vertrauen und lasst uns lebendige Steine werden. Ich bete noch. Danke, Jesus, für dein Wort, für die Worte, die uns leiten und führen. Danke, dass du deinen Plan hast, dessen Ziel die Heiligung aller Menschen ist, aller Völker. Danke, Herr, dass du es bist, der uns als leuchtendes Vorbild dient. Danke, dass du stark bist in unserer Schwäche. Bitte segne diese Gemeinde, Herr. Schenk uns Mut und Kraft, Ausdauer und Weisheit. Sei du das Wort auf unserer Zunge und lass uns im Gespräch mit Menschen, die dich noch nicht kennen, die Worte aussprechen, die du selbst zu ihnen sagen würdest, die Worte, die sie unbedingt hören müssen. Amen.